Deutschlandfunk Kultur heute.
Erleichterung in Osaka. Dort haben sich die Staaten, bis auf die USA, auf eine Erklärung zum Klimaschutz einigen können. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht, denn lange war unklar, ob es überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung geben würde. Und kaum geht der G20-Gipfel zu Ende, da tagt auch schon die UNESCO in Baku in Aserbaidschan. Deren Komitee wird unter anderem über 36 Nominierungen für die Welterbeliste verhandeln. Unter anderem will die historische Königsstadt Bagan in Myanmar gerne aufgenommen werden und auch Vatnajökull, der Nationalpark in Island und die Montanregion Erzgebirge Krosno-Hori ebenfalls. Auch das Klima wird auf der 43. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees eine Rolle spielen. Schließlich machen die Temperaturschwankungen auch den Kulturstätten zu schaffen. Man denke etwa nur an die Welterbestätten rund um das Mittelmeer. 37 von 49 Städten dort werden immer wieder vom Meer überschwemmt. Ich habe die Direktorin des UNESCO-Welterbezentrums Mechthild Rössler heute Mittag gefragt, welchen Raum das Thema Klimaschutz in Baku einnehmen wird.
Klimaschutz ist wirklich eine ganz große Frage, weil sehr viele Welterbestätten von dem Klimawandel betroffen sind. Und wir haben gerade ein Treffen vor dem Welterbekomitee, wo sich die einzelnen Site Managers, das heißt die einzelnen Verantwortlichen der Welterbestätten zusammensetzen und verschiedene Diskussionen haben, wie sie die Stätten besser schützen können, wie sie das Management besser ausrichten. Und ich glaube, dass Klimawandel auch zu den großen Risiken dieser Stätten gehört. Wir haben ja Stätten in Grönland wie den Ilulissat Ice Fjord oder Städten, die in Küstenzonen im Mittelmeerraum liegen. Und die sind natürlich bedroht von den Effekten des Klimawandels, das heißt von größeren Regenfällen, von Überflutungen, historische Innenstädte. Venedig ist betroffen, auch durch die großen Wellen und so weiter. Und ich denke, Klimawandel ist einer der Punkte. Es gibt natürlich viele andere, die bei dem Management, dem täglichen Management zu berücksichtigen ist.
Jetzt haben Sie schon viele Gründe genannt. Wenn Sie jetzt ab morgen in Baku sich treffen, wird es da auch um den Zustand einiger Welterbestätten gehen, die sich im schlechten Zustand aufgrund des schlechten Klimas befinden?
Wir werden 166 Reports anschauen. Von insgesamt haben wir im Moment 1092 Welterbestätten. Und diese 166 Berichte sind die Spitze des Eisbergs. Wir haben eine Reihe von Städten, die auf der Gefahrenliste bereits sind. Das ist nicht unbedingt nur wegen dem Klimawandel, sondern es gibt auch Städten, die liegen in Konfliktzonen. Es gibt Städten, wo es Entwicklungen gibt bei einigen historischen Innenstädten, die nicht vereinbar sind mit dem Welterbestatus. Es gibt Städten, die Naturstädten, wo die Tiere extrem bedroht sind, wie in dem Golf von Kalifornien, die Vaquitas. Oder es gibt Städten, die sind die Opfer von Naturkatastrophen geworden, wie das Kathmandu-Tal in Nepal, wo wir nach dem Erdbeben mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind. Und es gibt also sehr vielfältige Diskussionen beim Welterbekomitee.
Wenn wir bei der Spitze des Eisbergs bleiben, wie Sie es gerade auch formuliert haben. Die UNESCO hat ja schon 2006 in einem Bericht kundgetan, dass der Klimawandel eine ernstzunehmende Gefahr für das Kultur- und Naturerbe ist. Und bis die UNESCO, ich glaube, 10 Jahre später mitteilte, dass der Fortschritt bei der Umsetzung der Strategie und der Richtlinien in den meisten Ländern noch sehr gering sei. Das ist ja keine besonders positive Bilanz.
Das stimmt. Wir möchten eigentlich mehr, dass die Politiken, die die UNESCO vorgibt, bei den einzelnen Staaten dann auch umgesetzt werden. Und wir wünschen uns auch etwas mehr Unterstützung der Manager der einzelnen Welterbestätten in dieser Frage. Und Klimawandel ist einer der Themen, die die Site Managers sehr beschäftigen. Und ich glaube, dass der Austausch, was machst du bei deiner Stätte? Wie gehst du damit im Managementplan um? Hast du ein Risiko? Awareness oder wie sagt man so schön, hast du ein Risikoplan integriert in deinen Managementplan? Diese Fragen, die stehen hier im Vordergrund.
Aber der Titel UNESCO-Weltkulturerbe verpflichtet die Städten doch eigentlich dazu, sie zu schützen. Dafür gibt es ja auch finanzielle Anreize. Also das UNESCO-Siegel gilt doch als Garant für höhere Besucherzahlen. Reicht das nicht aus? Müsste man auch nach anderen Instrumenten Ausschau halten, um die Awareness noch zu vergrößern?
Die Situation in den Welterbestätten ist nicht rosig. Wir haben unglaubliche Probleme in vielen Welterbestätten. Und ich denke, dass die Welterbekonvention besser umgesetzt werden muss. Wir haben manchmal Nominierungen, wo der Managementplan nicht steht und die Stätte wird trotzdem eingeschrieben. Und dann müssen wir dahinterher sein, dass die Konditionen, die eigentlich zum Welterbe bereits gehören, erstmal geschaffen werden. Das Problem mit dem Tourismus ist, dass viele Nominierungen aus kurzfristigen politischen Überlegungen auch vorgelegt werden und nicht diese Langfristigkeit des Welterbes. Das heißt, wir schützen gemeinsam die Stätten auf der Welterbeliste nicht für uns, sondern für die Generationen, die nach uns kommen, dass das wirklich umgesetzt wird. Und ich denke, dass die Strategie, die vom Welterbekomitee verabschiedet wurde, nämlich die Politik zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung in den Welterbe ein integraler Bestandteil des Managements sein sollte. Und dass der sogenannte Overtourism, also diese Massen von Touristen, die in einige Welterbestätten zu sehen sind, dass das eigentlich nicht mit dem Welterbestatus eigentlich vereinbar ist und dass die lokale Bevölkerung auch ein Wort dabei mitreden sollte, das sind alles Situationen, die könnten wirklich verbessert werden.
Wie sieht es denn bei einem High-End-Szenario aus? Also wenn der Kohlendioxidausstoß einfach ungebremst so weitergeht, wie viele Welterbestätten wären dann betroffen?
Es gibt einige Studien zum Mittelmeerraum. Da wäre ein sehr großer Teil der Welterbestätten betroffen, und zwar beides, Kultur- und Naturerbestätten. Durch den Anstieg des Meeresspiegels, durch die Veränderungen im Klima mit mehr Regenfällen im Mittelmeerraum und so weiter. Und ich denke, dass die einzelnen Städten, aber auch die Ministerien die Verantwortung auch übernehmen müssen, zu sehen, wie kann man die Probleme langfristig angehen und wie kann man den Städten vor Ort wirklich helfen mit finanzieller Unterstützung. Die UNESCO schüttet ja keine Gelder aus, wie sich viele Leute das so vorstellen. Wir haben den Welterbefonds, der eigentlich ein Fonds ist zum Transfer von Ressourcen. Aber meistens versucht die UNESCO den Ländern, vor allem den Ländern der Dritten Welt, zu helfen, Gelder zu finden. Beziehungsweise wir organisieren Gelder, um spezifische Projekte zu machen und vor allem Projekte in gefährdeten Welterbestätten. Und das ist wirklich unsere Priorität.
Und wie wäre es schlicht und einfach mit der Option, den CO2-Gebrauch zu reduzieren, sich also einfach an das Pariser Klimaabkommen zu halten? Das wird auch nicht so viel kosten.
Ja, das sollte eigentlich gemacht werden und ernst genommen werden von allen Staaten. Das ist leider nicht der Fall und wir werden vermutlich Welterbestätten auch in der langfristigen Zukunft verlieren, wenn das nicht umgesetzt werden kann. Aber da muss auch jeder Einzelne was dazu beitragen. Wir können einfach nicht so weitermachen und so zu tun, als hätten wir eine zweite Welt. Diese Welterbestätten sind die allerwichtigsten Ergebnisse unserer Kultur und Zivilisation und der biologischen Vielfalt. Wenn wir nicht in der Lage sind, diese den nächsten Generationen zu überliefern, was bleibt dann überhaupt?
Das fragt Mechthild Rössler, Direktorin des UNESCO-Welterbezentrums in Paris. Das Komitee der UNESCO tagt ab morgen in Baku, auch zum Thema Klimaschutz.